Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Schönheitschirurgie ist die am schnellsten wachsende Disziplin der Medizin. Diese Information hat mich doch ziemlich überrascht. Gelesen habe ich sie im neuen Buch der Psychoanalytikerin Ada Borkenhagen. Sie beschäftigt sich mit der Frage, ob sich das Empfinden von Schönheit in Zeiten von Botox und Social Media verändert hat. Und die klare Antwort ist ja. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind, Frau Borkenhagen. Willkommen in unserer Sendung.
Schönen Dank, dass ich hier sein darf.
Spieglein, Spieglein an der Wand, fiel mir ein, sag mir, wer ist die Schönste im Land? Also bei Schneewittchen gehört der magische Spiegel der bösen Königin. Aber wir heute, wir haben den ja alle in der Tasche, nämlich in Form der Smartphone-Kamera. Passt dieser Vergleich?
Ja, dieser Vergleich passt. Allerdings ist die Handykamera ja ein schwarzer Spiegel. Das heißt, wir sehen uns anders als im normalen Spiegel.
Nämlich?
Zum einen nehmen wir unser Spiegelbild auf und kommunizieren mit ihm. Und das verändert alles, könnte man sagen. Das heißt, es ist kein flüchtiges Bild mehr, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, sondern wir konservieren dieses Bild und wir kommunizieren mit ihm.
Was passiert dadurch? Also wie verändern die Selfies jetzt, die vielen, die wir kennen, von uns selbst, aber auch von anderen, die Wahrnehmung und die Bewertung von Schönheit?
Zunächst einmal, dass wir uns sehr viel häufiger sehen, dass wir dieses Foto von uns selbst auch fixieren. Das heißt, wir können es sehr, sehr lange angucken. Sicherlich können wir uns auch stundenlang im Spiegel angucken, aber wir können
machen
das
wir nicht.
Machen wir nicht. Und wir stellen das Bild ja nicht fest, sozusagen. Und wir können es auch verändern durch Beautyfilter. Wir können unser Aussehen gestalten. Und das erweckt natürlich sehr schnell den Wunsch, auch dieses ideale Bild dann zu verkörpern. Ansonsten, wenn Sie sich nur vorstellen, wie Ihre Nase anders aussieht, ist ganz schön schwierig. Aber wenn Sie das mit den normalen Beauty-Filtern verändern, da können Sie sich sozusagen ideale Formen geben. Ideal in Anführungsstrichelchen.
Und manche gehen genau mit diesem Foto dann auch zum Chirurgen. Ada Borkenhagen ist Psychoanalytikerin. Sie hat in Berlin eine eigene Praxis und ist Professorin an der Uniklinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie in Magdeburg. Wie erleben Sie das, Frau Borkenhagen, in Ihrer beruflichen Praxis? Ist das Thema Schönheit und vor allem die Schönheitsoptimierung in den vergangenen 30 Jahren immer wichtiger geworden?
Es ist immer wichtiger geworden. In meiner Praxis selber hat es gar nicht so viel Relevanz. Das hat so ein bisschen was damit zu tun, was für eine Patientenklientel ich habe. Es ist bei einigen ein großes Thema, ja.
Und hat die Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper zugenommen? Also ist Schönheit heutzutage vor allem ein Problem?
Das denke ich schon. Also die Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper hat zugenommen. Das kann man auch empirisch nachweisen. Ungefähr 80% aller Frauen sind unzufrieden mit ihrem Körper oder mit bestimmten Körperbereichen.
Warum gucken wir eigentlich immer dahin, wo uns irgendwas nicht gefällt?
Ich denke, das ist der spezifisch weibliche Blick auf sich selbst, der vermittelt ist durch den männlichen Blick. Und er hat eben ganz viel damit zu tun, mit dem Verhältnis von, dass Frauen zu dem Spiegelbild haben. Es ist nämlich in der Regel nicht so, dass sich Frauen da gerne drin bespiegeln und bewundern, wie es den Frauen immer unterstellt wurde oder sozusagen zumindest in unserer Kunsttradition und in unserer Kultur lange den Frauen unterstellt wurde, sondern in der Regel ist der Blick in den Spiegel ein prüfender und ein sehr kritischer Blick.
Schönheitsideale, die gab es ja schon im alten Ägypten, aber die haben sich ständig verändert. Wo stehen wir denn heute, was Schönheitstrends, Schönheitsideale angeht?
Das ist richtig. Schönheitsideale sind sehr stark auch kulturell bedingt. Es gibt natürlich bestimmte Faktoren, die quasi messbar sind für Attraktivität. Das ist die Symmetrie, das sind die Proportionen, das ist der sogenannte Geschlechtsdimorphismus und vor allen Dingen ein ganz, ganz wichtiges Merkmal unserer Art, vor allen Dingen auch der Frauen, ist der haarlose weibliche Körper oder weitgehend haarlose weibliche Körper und die makellose Haut. Aber darüber hinaus sind Schönheitsideale eben auch sehr stark kulturell formbar und bedingt. Und wenn Sie fragen, wo wir heute stehen, würde ich sagen, wir stehen, glaube ich, ein Stück weit an einer Zeitenwende, weil zum ersten Mal durch die künstliche Intelligenz, durch die AR-Technologie, die Bildbearbeitung ist es möglich, sozusagen KI-generierte Schönheitsideale zu schaffen, die gar nichts mehr mit realen Personen zu tun hat.
Sie schreiben ja zum Beispiel über das sogenannte Instagram-Face. Also eine bestimmte Pose meist jüngerer Frauen, die sehr, sehr viel nachgemacht wird und in der Art und Weise die Frauen sich dann auch selbst im Netz präsentieren. Das heutige Schönheitsideal, schreiben Sie, ist der gemachte Körper, also das gemachte Gesicht. Man soll nicht wie früher verstecken, dass da hinter den Ohrläppchen irgendwas weggeliftet wurde und man die Naht möglichst nicht sehen soll und auch gar nicht drüber reden, sondern heute ist es das gemachte Gesicht. Man soll sehen, dass da was gemacht ist.
Zumindest in bestimmten Schichten ist das so. In Bezug auf das Alter würde ich das nicht ganz so bejahen. Ich glaube, es ist immer noch so, dass man das Facelift nicht unbedingt sehen soll. Aber in Bezug auf die junge Generation darf man ruhig sehen, dass man auch was an den Lippen gemacht hat, weil es quasi nochmal ein Ausweis dafür ist, dass ich mir das auch leisten kann.
Der Körper, das neue Statussymbol?
Würde ich so sagen, obwohl es da auch Unterschiede gibt, je nach Schicht, wie sie sozusagen mit diesem Statussymbol umgehen. Und der Körper eignet sich deshalb so gut als das neue Statussymbol, weil sie sich ein bestimmtes Aussehen eben nicht erst ab einem gewissen Punkt oder einem gewissen Alter im Leben kaufen können. Wenn sie wirklich bis 55 nicht auf ihre Ernährung und so weiter geachtet haben, sich nicht fit gehalten haben, sich nicht der Sonne entzogen haben, dann sieht man das ihrem Körper an. Und natürlich können sie dann durch viel Geld, dass diese Spuren des gelebten Lebens auch ungelebt machen, bis zu einem gewissen Grad, aber eben nur bis zu einem gewissen Grad. Wenn die Haut wirklich sehr stark verbrannt ist, dann haben sie bestimmte Falten, die Hautqualität hat gelitten. Das kriegen sie nicht mehr so gut weg.
Ich bleibe nochmal bei diesem Insta-Face. Was ist denn aus psychologischer Sicht der Reiz daran, auszusehen wie alle anderen? Wollen wir uns nicht gerade unterscheiden?
Ja, wir wollen uns einerseits unterscheiden und andererseits wollen wir doch sozusagen auch im Kollektiv aufgehen und uns nicht zu doll daraus wegbewegen. Insofern ist der Reiz an dem Instagram-Face, das ist sozusagen eine durchschnittliche Schönheit oder Attraktivität, um es genauer zu sagen, ermöglicht, die herzustellen.
Ich frage Sie ganz direkt, haben Sie schon mal selbst einen Eingriff machen lassen?
Ja, ich habe schon einen Eingriff machen lassen und der ist auch dokumentiert, auch von zwei Journalisten, die von dem zumindest einer früher auch beim Deutschlandfunk war, Philipp Banse und Katja Kollegen. Bigalke, genau. Die haben mich mal für Küchenradio interviewt und ich habe in den 80er Jahren sehr schwere Ohrringe getragen. Das war damals sehr Mode, asymmetrisch sozusagen, die auch häufig dann aus schwerem Metall war. Und mir ist das Ohrläppchen ausgerissen.
Ja, das ist ja nun mehr eine Reparatur.
Ja, das ist nicht nur eine Reparatur, würde ich sagen, weil natürlich diese sehr ausgerissenen oder länglich werdenden Ohrläppchen sind ja auch ein Alterszeichen. Und ich hatte dann das Glück, von einem plastischen Chirurgen, Professor Schneider, in Magdeburg das fachmännisch repariert zu bekommen, nämlich mit einer sehr schicken Z-Plastik. Die plastischen Chirurgen werden mir jetzt verzeihen, dass ich das vielleicht falsch erkläre. Das wird nicht einfach nur zugenäht, sondern dann wäre das ja immer eine Sollbruchstelle, sondern er hat mir wirklich eine Z-Plastik gemacht, das heißt zwei Hautlappen übereinander gelegt. Und ich habe jetzt eine ganz, ganz kleine Z-Narbe und ich hatte schon überlegt, ob ich mir die tätowieren lasse und dann ein U, also einen Brillanten durchstechen lasse. Also es ist so schön, dass, als ich beim Fädenziehen war, man mich darauf angesprochen hat, was ich denn da für eine schöne Naht hätte.
Als ich angefangen habe, mich mit Ada Borkenhagen zu beschäftigen, dachte ich, okay, als Psychoanalytikerin wird sie den ganzen Selbstoptimierungsdruck sehr kritisch sehen. Aber das tut sie gar nicht. Es geht ihr mehr darum zu verstehen, warum Menschen etwas an sich verändern wollen. Frau Borkenhagen, wie kommt das? Können gewisse Eingriffe und Optimierungen denn Menschen tatsächlich glücklicher machen?
Sie können sie auf jeden Fall zufriedener machen. Glück ist ein sehr schwerer Begriff, großer Begriff. Sie können auf jeden Fall mit einem gelungenen Eingriff zufriedener werden, sofern es ihnen wirklich darum geht, einen bestimmten Mangel oder etwas an sich zu verändern, wovon sie nicht unbedingt glauben, dass es ihr ganzes Leben dann verändert.
Aber wann ist so ein, Sie nennen das, glaube ich, Selbstwertkick gut und hilfreich?
Ich denke, es ist immer dann hilfreich, wenn es sich tatsächlich beispielsweise um einen spezifischen Makel handelt oder Mangel handelt. Das heißt, wenn Sie wirklich zum plastischen Chirurgen gehen und sagen, ich möchte gerne den Höcker auf meiner Nase weghaben und dieser plastische Chirurg auch versteht, was Sie meinen und auch sagt, er kann das sozusagen hinkriegen, entsprechend ihrer Erwartungen, dann ist die Chance, sofern die Operation gut gelingt, die Heilung gut verläuft, dass sie hinterher damit zufrieden sein werden. Auch wenn sie sicherlich ihre Alterszeichen im Gesicht etwas verändern wollen, denke ich nicht, dass das unbedingt eine Identitätsveränderung sein wird, sondern sie werden einfach vielleicht 10 oder meinetwegen auch mehr Jahre jünger aussehen und das wird sie einfach zufrieden machen. Genauso, wenn sie vielleicht sagen als junge Frau, ich möchte jetzt auch mal meine Lippen etwas voller haben, wenn ich sehr schmallippig bin.
Sie sagen gerade, ich will jünger aussehen. Oft ist es ja so, dass Leute sagen, ich will so jung aussehen, wie ich mich fühle. Und da frage ich mich, geht es wirklich um eine stärkere Übereinstimmung mit dem eigenen Selbst, dem gefühlten Selbst oder doch mehr um eine Übereinstimmung mit dem oder der, die man gerne wäre?
Ich glaube, das lässt sich nicht unbedingt trennen. Zunächst einmal muss man sagen, dass wir heute in unserer Generation natürlich sehr viel fitter sind als unsere Mütter und noch viel fitter sind als unsere Großeltern. Und wenn ich das so vergleiche, wie meine Großmutter mit 50 ausgesehen hat, wie meine Mutter mit 50 ausgesehen hat und wie ich mit 50 aussehe, dann sehe ich schon große Unterschiede. Das hat sicherlich auch ganz viel mit Ernährung und Lebensweisen zu tun und so weiter. Und von daher denke ich, dass dieses mit sich selbst übereinstimmen wollen schon ein legitimer Grund ist, vielleicht das eine oder andere an sich machen zu lassen. Sie würden ja heute auch nicht mehr sagen, man muss mit schiefen Zähnen rumlaufen. Ja, wir korrigieren bei unseren Kindern die Zähne. Das ist in Deutschland so und nicht in allen Ländern. Und mir fällt dann immer in Amerika auf, also in den USA auf, wer sich das leisten kann und wer sich das nicht leisten kann.
Es geht bei der Selbstoptimierung aber eben nicht nur ums Straffen der Augenlider oder des Doppelkinns, sondern häufig auch um Brustvergrößerung zum Beispiel. Das ist weltweit die häufigste Schönheitsoperation. Und es geht mehr und mehr um die Verkleinerung der Schamlippen beziehungsweise die Vergrößerung des Penis. Schönheits-OPs im Genitalbereich sind stärker tabuisiert, aber anscheinend ein Riesenthema? Oder warum haben Sie das relativ an den Anfang Ihres Buches gesetzt?
Es ist in Bezug auf die weibliche Scham ein relativ neues Phänomen. Also diese Penisvergrößerung oder diese Bemühungen oder dass das männliche Glied möglichst prominent und groß sein soll, das kennen wir sozusagen schon lange. Aber dass plötzlich auch die weibliche Vulva, dass es dafür Schönheitsnormen sich herausgebildet haben, das ist ein relativ neues Phänomen.
Das Wodurch ist das entstanden?
Ganz einfach, weil eine bestimmte Schamhaarfrisur Mode wurde, zum ersten Mal in den Anfang der 90er Jahre jetzt im deutschen Sprachraum, setzte sich zunehmend die Schamhaarrasur flächendeckend für breite Bevölkerungsschichten durch und damit wurden die Unterschiede sichtbar. Ich sage immer so gerne, dass sozusagen ich als junges Mädchen überhaupt nicht gewusst habe, dass Frauen da unterschiedlich aussehen, weil die Frauen meiner Herkunftsfamilie sehen scheinbar genetisch bedingt alle gleich aus und meinen Freundinnen habe ich nicht zwischen die Beine geschaut. Also sie haben das ja durch diese schwarze oder dunkle Schamhaarwolke gar nicht gesehen. Ja, und das wussten sicherlich Gynäkologen und so weiter. Und wenn sie da genau nachgefragt hätten, hätten sie wahrscheinlich auch sich das denken können. Aber ich habe das nicht gewusst und ich habe auch die Unterschiede nicht gesehen. Und erst als man quasi diese
unbehaarte Fläche gesehen hat.
Genau, wurden Unterschiede deutlich. Und damit auch der Vergleich und damit haben sich Schönheitsnormen herausgebildet.
Dieses Unbehaarte im Genitalbereich, das suggeriert ja was Vorpubertäres, kann man sagen, was Jugendliches, bei Frauen vielleicht auch was Jungfräuliches. Wie passt das denn eigentlich zu einem modernen Frauenbild?
Das ist richtig. Einerseits symbolisiert das das. Andererseits kann man auch sagen, das ist sicherlich zunächst auch mal so ein Emanzipationsanspruch war, dass Frauen sich das erlaubt haben, diese Scham zu zeigen. Im Deutschen heißt das ja auch nicht umsonst Scham. Also, dass die Vulva zum ersten Mal exponiert wurde. Und dass sich Frauen getraut haben, das zu zeigen. Es haben sich auch in dieser Zeit neue Sexpraktiken herausgebildet. Wenn ich sage herausgebildet, muss man genauer sagen, sie wurden populärer. Frauenzeitschriften wie Petra und Brigitte und so weiter haben über weiblichen Oralsex plötzlich berichtet. Und dafür ist natürlich das schamhaarlose Genital etwas prädestinierter.
Mit was für Schönheitsbildern, Frau Borkenhagen, sind Sie eigentlich selbst aufgewachsen in den 60er, 70er Jahren in Westdeutschland?
Also ich denke, ich bin eher mit nicht so klassischen Schönheitsbildern aufgewachsen. Meine Mutter hat mir nie eine Barbie gekauft und ich wollte unbedingt eine Barbie haben und ich wollte unbedingt ein ganz, ganz traditionelles Mädchen sein, was ich nicht war. Ich sah etwas wild um die Haare aus und wollte immer ganz, ganz solide oder bieder aussehen, was meiner Mutter, glaube ich, gar nicht so gefallen hat, was dazu führte, dass ich mich dann mit der Barbie-Puppe ganz intensiv auch wissenschaftlich auseinandergesetzt.
Ah ja, in welcher Weise?
Ich habe mich für dieses Ideal der Barbie-Puppe interessiert und die Barbie-Puppe ist ja die erfolgreichste Puppe der Welt. Es ist eine Anziehpuppe und keine Babypuppe. Es ermöglicht eben Frauen sich sozusagen oder kleinen Mädchen sich in einer erwachsenen Frauenpuppe zu in die hinein zu projizieren. Und ich glaube, das macht diesen Erfolg dieser Barbie-Puppe auch aus.
Ich bleibe noch mal bei der kleinen Ada Borkenhagen. Wo genau sind Sie aufgewachsen?
Ich bin in Herzberg am Harz, das ist im Westharz, geboren worden, habe meine ersten Schuljahre in Göttingen verbracht und bin dann zurück nach Hattorf am Harz, das ist ein kleines Dorf in der Nähe von Herzberg, gezogen und bin dort auch bis kurz vor dem Abitur zur Schule gegangen.
Sie sind bei Ihrer Mutter aufgewachsen, die war alleinerziehend. Was hat die beruflich gemacht?
Meine Mutter war zunächst Verwaltungsleiterin an der Volkshochschule in Göttingen, später Verwaltungsleiterin in einer Tischfabrik und später Verwaltungsleiterin in der Urania Berlin.
Ah, in der Urania. Dann sind Sie nach Berlin gezogen.
Genau.
Kurz vorm Abitur. War das. Aha. Was war mit 17 ungefähr, war das dann? War das ein Traum oder ein Albtraum, Berlin?
Für mich war das zunächst einmal ein Traum, weil wenn Sie auf einem kleinen Dorf aufwachsen oder in einer Kleinstadt, sind Sie doch sehr stark der sozialen Kontrolle unterlegen. Also es war zum Beispiel so, dass ich habe einmal geraucht und noch bevor ich zu Hause war, wussten das schon meine Mutter und meine Großmutter, weil irgendjemand mich gesehen hatte und zu Hause angerufen hat.
In Berlin war das anonymer.
In Berlin war das anonymer, aber es war nicht so leicht, in Berlin anzukommen. Das ist schon ein großer Schritt in so eine Großstadt damals, obwohl Berlin damals ja noch sehr viel provinzieller war.
Ja, die Mauer stand, Sie waren im Westteil.
Genau.
Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Psychologie zu studieren?
Mich haben immer schon Kindheitsmuster, also dieser schöne Titel von
Christa Wolf.
Christa Wolf interessiert. Und ja, ich wollte Psychologie studieren, hatte aber nicht den NC, habe dann zunächst in Trier angefangen zu studieren, habe dann nach Berlin gewechselt an die Freie Universität und dort an das Psychologische Institut. Damals gab es noch zwei Institute und habe dort eine ganz, ganz große Freiheit genossen.
Haben aber, glaube ich, auch in Paris studiert. Wie kam das?
Und das ist richtig. Ich bin kurz vor meinem Studienabschluss nach Paris gegangen, um dort in Paris 8 in Saint-Denis bei dem Schwiegersohn von Jacques Lacan, der hat dort ein Departement gegründet für Psychoanalyse und dort konnte ich Psychoanalyse sozusagen Lacan'scher Provenienz studieren und dort mussten meine französischen Kommilitonen Freud auf Deutsch lesen und ich war da klar im Vorteil.
Wie hat das dann angefangen, dass Sie sich dafür interessiert haben, wie Körper und Psyche zusammenhängen und dass Sie da so in die Tiefe gehen wollten? Also Psychoanalyse ist ja nochmal eine andere Kategorie.
Einerseits, andererseits muss man schon sagen, dass Freud als Ausgangspunkt ja die hysterischen Phänomene sind, das heißt quasi die Körpersymptome, die Frauen produziert haben und er der Erste war, der sozusagen den Körper als Hort traumatischer Szenen erkannt hat. Und insofern geht das, glaube ich, sehr gut mit der Psychoanalyse zusammen.
Zur Analyseausbildung gehört ja auch eine eigene Analyse, das heißt, Sie haben selbst mehrere Jahre lang auf der Couch eines Analytikers, einer Analytikerin gelegen. Warum wollten Sie das?
Für mich ist die Analyse oder die Psychoanalyse die wirklich am weitestgehende klinische Theorie psychischer Phänomene, mit denen Sie Dinge erklären können, was Sie mit den anderen psychologischen Theorien meiner Ansicht nach nicht gut erklären können. Also die klinische Theorie der Psychoanalyse ist einfach die weitestgehende.
Parallel zur eigenen Praxis in Berlin lernen Sie ja auch an der Uni Magdeburg. Was genau bieten Sie da an?
Dort mache ich vor allen Dingen motivierende Gesprächsführung. Ich bin ja im Bereich der Medizin tätig. Und in dem Sinne mache ich jetzt keine Psychotherapieausbildung dort, sondern motivierende Gesprächsführung für Ärzte, ab und zu auch mal Psychosomatik.
Punkt. Ada Borkenhagen befasst sich in ihrer psychotherapeutischen, psychoanalytischen Praxis intensiv auch mit sogenannter gendersensitiver Psychosomatik. Jetzt steigen wir hier richtig ein, Frau Borkenhagen. Was umfasst dieser Schwerpunkt?
Der umfasst vor allen Dingen, dass eben Frauenkrankheiten anders sind, vor allen Dingen im psychischen Bereich. Wir kennen ja alle die Essstörungen, von denen vorwiegend Frauen betroffen sind. Psychische Störungen bei Männern äußern sich häufig anders und das ist sozusagen mein Gebiet.
Haben sich Krankheitsbilder eigentlich verschoben, verändert? Also gibt es neue Häufungen, sowas wie zeitspezifische Erkrankungen?
Das würde ich schon sagen. Und ich glaube, dass der jeweils aktuelle Blick darauf sehr verstellt ist, dass man immer glaubt, jetzt ist da wirklich was ganz Neues. Und man muss, glaube ich, aus einer geschichtlichen Perspektive gucken, was sich davon sozusagen in 30, 40 Jahren noch erhalten wird. Beispielsweise, als ich angefangen habe, als Assistentin in der Charité zu arbeiten, waren damals die multiple Persönlichkeit das Krankheitsbild, was da plötzlich so hochging, was so en vogue war. Heute redet kaum noch jemand davon. Nicht, dass es das nicht gibt, aber es hat doch ganz, ganz stark an Relevanz eingebüßt. Und man muss sich immer klar machen, dass ich das Unbewusste nicht lächerlich machen möchte, wie ein Medizinhistoriker mal gesagt hat. Es versucht, auf der Höhe der Zeit zu bleiben. Und in der Regel erkennen wir auch als Ärzte nicht unbedingt die Zeitphänomene. Wir haben im Moment eine Zunahme von autistischen Störungen, von ADHS, dieser Aufmerksamkeitsdefizitstörung. Und sicherlich ist das auch zeitbedingt, kulturbedingt. Wir sprechen ja auch vom digitalen Autismus. Und insofern zeigt es sich, wie stark soziale Bedingungen, kulturelle Bedingungen auch psychische Erkrankungen mitformen.
Mhm. Identität ist auch ein wiederkehrendes Thema. Die Suche nach Identität, die Herausbildung einer Identität. Wie hat sich das in den drei Jahrzehnten Ihrer Berufspraxis verändert? Also Geschlechterzugehörigkeit und Identitätsformen, das ist ja alles sehr viel fluider geworden. Gibt's da auch Moden?
Auf jeden Fall würde ich schon sagen, dass die Identitätsstörungen sozusagen zugenommen haben und dass auch der Identitätsbegriff sich verändert. Wir haben ja auch eine Zunahme von strukturellen Störungen, also weg von den klassischen neurotischen Störungen oder Konfliktstörungen, mehr zu den strukturellen Störungen. Und ich würde auch sagen, dass sich dieser Identitätsbegriff, den wir sicherlich noch bis in die 80er Jahre hin hatten, dass sich der zunehmend auflöst, dass Identitätsformen fluider werden. Ob das nun gut oder schlecht ist, das wird sich erst im Verlauf zeigen. Auf jeden Fall sind die Identitätsanforderungen heute andere als noch zu meiner Zeit, würde ich sagen.
Wann würden Sie denn von einer Identitätsstörung sprechen?
Dann, wenn es mir kaum noch gelingt, bestimmte Dinge zu integrieren und sozusagen eine Kernidentität aufrecht zu erhalten. Heute müssen Sie sehr viel mehr integrieren in Ihre Identität und sozusagen auch sehr viel flexibler sein.
Was meinen Sie damit?
Beispielsweise sind Sie heutzutage ja nicht mehr so festgelegt über äußere Rahmenbedingungen, zumindest in der westlichen Kultur. Das heißt, Sie haben nicht mehr einen Beruf ein ganzes Leben lang. Sie müssen sich mehrfach umorientieren. Partnerschaften sind nur noch Sachen auf Zeit. Ja, und wenn man sich quasi den Lebensentwurf von Menschen, die in den 50ern geboren sind, anguckt, dann unterscheidet sich das doch enorm.
Hm. Häufig wird die Corona-Zeit ja auch als Auslöser verschiedener psychischer Erkrankungen genannt. Auch die Körperoptimierung, über die wir schon gesprochen haben, hat durch das viele virtuelle Zusammenkommen zugenommen. Sie haben das schon angedeutet, es gibt Apps mit Filtern, die uns Make-up auflegen, vieles andere mehr. Welche Folgen hat Corona auf die psychische Verfasstheit der Menschen?
Das kann ich nur insofern beantworten, in Bezug auf die Zunahme von Zoom-Konferenzen. Daran konnte man zum ersten Mal ja, oder ganz viele Menschen haben sich in diesen Zoom-Konferenzen zum ersten Mal über eine lange Zeit beim Gespräch gesehen. Das heißt, da sind mir dann auch die Mängel aufgefallen und entsprechend sind dann auch die schönheitsmedizinischen Maßnahmen, die getroffen wurden oder in Anspruch genommen wurden, stärker geworden. Sie müssen heute eben auch in einer Zoom-Konferenz gut aussehen. Stimmt schon, Sie können sich da Make-up auflegen lassen und bestimmte Filter drüber legen lassen. Die sind doch aber relativ... ja, noch gewöhnungsbedürftig, würde ich sagen, zumindest in der Billigvariante. Ich habe jetzt nicht alles ausprobiert, aber ich würde sagen, das ist nicht ganz optimal bisher. Und insofern ist klar gewesen, dass in der Zeit auch schönheitsmedizinische Maßnahmen eher geboomt haben, zumal sie ja auch häufig lange Zeit zu Hause waren und das, ohne dass andere das mitbekommen haben, gut haben ausheilen lassen können.
Auf einer der diesjährigen Weihnachtsfeiern kam am Tisch die Frage auf, wer wohl alles ein Tattoo hat oder gern eins haben würde. Das war durchaus interessant, seine KollegInnen mal von dieser Seite kennenzulernen. Jeder fünfte Deutsche hat inzwischen ein Tattoo. Auch darüber schreibt Ada Borkenhagen in ihrem neuen Buch über den Körper als Kunstwerk, die Lust an der Selbstdarstellung, sich eben durch Tattoos und Piercings von anderen zu unterscheiden. Das ist also anders als bei der Insta-Gesichter-Angleichung, oder?
Ob es anders ist, es ist eine andere Ausdrucksform. Aber ich würde sagen, bei dem einen geht es sozusagen ganz stark nochmal um ein bestimmtes Schönheitsideal oder Attraktivitätsideal. Aber auch die Tattoos werden ja hauptsächlich deshalb gemacht, um sich sozusagen aufzuhübschen, um einem ästhetischen eigenen Ideal zu entsprechen. Und auch dort haben wir ja bestimmte Moden, die verfolgt werden.
Wobei, also zum Beispiel im letzten Sommer, ich manchmal Tattoos lieber nicht gesehen hätte, die ich mir alle so auf der Straße angucken muss. Das ist ja eine Frage, was Schönheit ist.
Genau, und es ist sicherlich eben auch ein Phänomen unserer Zeit, dass sich diese Tattoos verändern, dass es neue Modewellen gibt und dass sie sehr genau natürlich auch sehen können, wer in welcher Zeit sich das Tattoo hat stechen lassen.
Sie zitieren eine Studie, die Körperweltenstudie 2020, in der das Selbstdesign und die Optimierung des Körpers zur zentralen Lebensaufgabe geworden ist. Ist das nicht besorgniserregend?
Einerseits sicherlich. Es ist vor allen Dingen, glaube ich, eine gute Beschreibung der unserer Zeit. Heutzutage drücken sie ihre Identität über Lebensstile aus. Also es ist relevant, ob sie Veganer, Vegetarier oder Fleischesser sind. Darüber zeigen sie ihre Identität und sie müssen heutzutage auch ihre Identität zeigen. Sie müssen sie immer wieder produzieren. Das war in früheren Kulturen oder Gesellschaftsschichten anders. Und das hat sich verändert.
Und wo ist für Sie eine kritische Grenze erreicht in all dem Optimierungswahn?
Ich glaube dann, wenn es wirklich zu einem Wahn wird, wenn ich nämlich die Facts of Life nicht mehr anerkenne, die zum Beispiel einfach dadurch gegeben sind, dass wir alle sterben müssen. Noch hat die Longevity-Medizin kein Mittel gefunden, das zu umgehen. Und mir muss klar sein, selbst wenn ich den Körper oder mein Aussehen 20, meinetwegen auch 30 Jahre zurückdrehen kann, altere ich trotzdem und das kann ich nicht verhindern und damit muss ich mich sozusagen auch abfinden können. Und ich kann auch keine andere Identität sozusagen sein, so einfach. Das sind die Facts of Life und wenn ich die nicht mehr anerkenne, dann fängt für mich Wahn an und dann wird das Ganze auch sehr, sehr zwanghaft.
Auch eine Jane Fonda ist sterblich.
Auch eine Jane Fonda ist sterblich.
Danke Ihnen sehr fürs Gespräch, Frau Borkenhagen.
Ich danke Ihnen auch sehr.